Rot, Gelb und jetzt schaltet die Ampel auf Grün. Wir können also loslegen und sondieren die Lage in der deutschen Eishockey-Liga hier in die Eishockey-Show powered by Magenta Sport. Einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Hallo Goldi, hallo Basti.
Einen wunderschönen guten Tag.
Geht's euch gut, Freunde der Sonne?
Ja, tatsächlich. Wer ist denn Rot, Grün und Gelb jetzt bei uns? Ist das festgelegt oder?
Nein, es war einfach nur der Startschuss für diese Sendung.
Ach so,
die Ampel schaltet auf Grün.
Wir müssen wirklich sondieren hier.
Nein, nein, wir müssen nicht sondieren.
Gut, gut, gut.
Ich wollte eine kleine politische Farbe in den Beginn dieses Podcasts legen, auch mit der Vokabel Sondierung. Weißt du ja, das ist in aller Munde momentan. Da dachte ich, auch mal weg vom Sport. Durchaus auch mal ein bisschen breit gefächerter denken, einfach auch mal den Horizont erweitern und nicht immer nur im eigenen Mief ersticken.
Das ist schön. So. Schön, schöne Gedanken.
Weil im Gegensatz zu euch, Eishockey-Nerds, kümmere ich mich auch grundsätzlich um die Welt. Mhm.
Das ist
eine steile These, oder?
Erzähl doch mal ganz kurz, wie du das machst.
Elternsprechtage macht er.
Das stimmt, aber da warst du ja auch, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben. Ja, und die sind manchmal, Gold, du warst nicht da? Du warst nicht da?
Bei eurem Elterngespräch.
Nee, bei unserem Elternabend.
Ich rufe eure Eltern regelmäßig an und frage, was da schiefgelaufen ist.
Dazu würde ich dir dann gerne noch die Nummer von meiner ärztlichen Betreuung geben. Nein, jetzt mal ganz ehrlich.
Die hast du im Hals hängen, Bibi.
Bevor wir zu wichtigen Themen kommen. Elternabende, Basti, sind was Großartiges,
ja,
oder?
Ja, ganz großartig.
Also da, finde ich, erfährt man viel über die Problematik in der heutigen Gesellschaft.
Es ist eigentlich wie Schule. Du setzt dich hinten rein und hoffst, dass es schnell vorbeigeht.
Oh, so du hinten rein. Schön, ganz, letzte
ganz
Reihe.
Ganz hinten, letzte Reihe.
Letzte
natürlich.
Reihe.
Ganz hinten links. Ja. Wie zu Schulzeiten.
Ja. Bei mir aber im Chemieunterricht hieß es dann immer, die letzte Reihe wird immer bevorzugt.
Weil?
Ja, weil der damalige Lehrer, Herr Galatzka, ja, natürlich immer wusste, die Schisser setzen sich in die letzte Reihe und hat dann aber immer, weil natürlich das irgendwann alle wussten, weil die Stufen ja durchwechseln, hat er irgendwann gesagt, die letzte Reihe wird immer bevorzugt, aber heute nicht. Der kam, glaube ich, ursprünglich aus Rumänien, glaube ich.
Da ging
es
um die Versuche.
Hatte so einen leichten Akzent und dann warst du in der ersten Reihe gepoppt. Ja, und dann ging es ran.
Ist natürlich,
wenn ich eins nicht konnte, also auch das konnte ich nicht, Naturwissenschaften.
Sehr interessant, aber.
Schule ist ein hartes Thema.
Kommen wir zum Sport.
Ich bin in der letzten Reihe doch nur nicht deshalb gestanden, weil ich einfach mein eigenes Ding machen wollte. Das hat nichts damit zu tun gehabt, weil ich irgendwie Berührungsängste hatte.
Das liegt ja auch an deinem extrem lang aufgeschossenen Oberkörper. Ich meine, wenn du in der ersten Reihe gesessen hättest, hätte ja keiner was gesehen. Deshalb warst du ganz hinten, wenig Bein, aber extrem langer Oberkörper.
Selten da, deswegen auch nicht vermisst in der letzten Reihe, vermutlich.
Goldi ist der einzige Mensch, der den Körperschwerpunkt im oberen Bereich des Körpers hat.
Am Kopf.
Ja.
Um genau zu sein.
Am Wasserkopf.
Sehr gut. Es ist doch toll. Da haben wir viel gelernt zu Beginn schon mal.
So ist es.
Schule. Schön.
Die Schule des Lebens. Manchmal ja auch der Sport. Vielleicht kriege ich so irgendwie den Turnaround.
Ja.
Leute, bevor wir loslegen und uns um die Lage der Liga kümmern, ich habe im Netz gesehen, dass es, weil ich auch so auf euch gucke, modisches Outfit, ein neues Trikot geben wird für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Dann zum Deutschland-Cup, wo wir auch teilnehmen werden. Also nicht auf dem Eis, sondern abseits des Eises. Ebenso ja auch dann für die Olympia-Qualifikation der deutschen Damenmannschaft. Parallel für die Olympia-Quali in Füssen. Und ich habe gedacht, was ist denn das? Ich habe am Anfang gar nicht erkannt, was das sein soll, das Logo in der Mitte. Sehr, wie sagt man dazu?
Futuristisch,
gewöhnungsbedürftig. Innovativ.
Findest du?
Ja, das sah so ein bisschen aus von der Entfernung. Auf dem Bild dachte ich, das hat so irgendwie was mit einem, als ich damals in Kairo war, so mit einem ägyptischen Hieroglyph zu tun. Ich habe das DEB gar nicht mehr richtig lesen können.
Ernsthaft jetzt?
Ja. Ich finde es jetzt modern, aber modern. Im ersten Moment hat es mir jetzt nicht so gefallen, ganz offen gesagt.
Ich glaube, insgesamt steht halt einfach der Gedanke dahinter, dass die Herrenmannschaft und die Damenmannschaft im gleichen Trikot aufträgt. Und
das finde ich cool.
In der Sache vereint sind. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite mit
das
dem modischen Aspekt habe ich mir noch nicht so wirklich hundertprozentig überlegt.
Was man grundsätzlich bei dir auch jeden Tag sieht.
Aber ich bin, jetzt wo ich so drauf schaue, finde ich das eigentlich sehr gelungen.
Ja dann, wenn du das doch für gelungen empfindest, dann würde ich sagen, lauf doch täglich damit rum, weil dann bist du in jedem Fall modischer gekleidet als sonst so.
Weißt du, was ich eigentlich, was für mich seltsamer ist, als das Logo vorne drauf, ist rot. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt ganz selten in roten Trikots und vor ein paar Jahren hatten sie das mal. Das war so eine Reminiszenz an die 60er Jahre, auch beim Deutschlandcup. Irgendwie, es war so ein orange-rot. Das war nicht gut.
Eigentlich immer weiß und schwarz, ja. Und dann ist vor ein paar Jahren Gold dazu
gekommen. Das Gold ist eher das Ding, finde ich.
Naja, gut. Ist ja dann auch nicht ganz so elementar.
Ich finde es so interessant und abgesehen davon ist auch so ein rotes Trikot und was anderes natürlich auch eine Möglichkeit für den DEB, wieder Trikots zu verkaufen. Es gibt unterschiedliche Trikots, man kann sie mal anders reinhängen. Da finde ich es ganz schön, dass es unterschiedlich ist. Und auch der ERC Ingolstadt hat ja,
in dem
Zusammenhang auch ein Deutschland-Trikot präsentiert. Genau,
ja, zum Tag der Deutschen Einheit tatsächlich. Auch in Honorem an tatsächlich die deutsche Eishockey Nationalmannschaft, die Erfolge, Halbfinale bei der letzten WM, auch Olympia 2018 Silber, haben die, die machen ja immer so ein Sondertrikot, das Neon-Trikot war es im letzten Jahr, der Verkaufsschlager schlechthin in Ingolstadt übrigens am Ende, haben die in Schwarz-Rot-Gold gespielt.
Finde ich gut. Ich meine, die machen ja immer durchaus besondere Ideen rund um ihre Trikots. Nicht jedem hat es gefallen,
aber
manchmal
weißt
auch verrückt,
aber
das finde ich gut.
Weißt du, auf was ich da gekommen bin? Tatsächlich, das ist ja auch mal, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, dass die meisten Fans auch bei der Nationalmannschaft ja eigentlich ihr Club-Trikot anhaben und nicht unbedingt ein DEB-Trikot. Und das war auch so ein Ding von Ingolstadt, dass die gesagt haben, da verbinden wir vielleicht für einige Fans eben das Heimtrikot vom Club und das Schwarz-Rot-Gold.
Die meisten weiß ich nicht, aber also es sind viele.
Viele tatsächlich immer.
Aber eher beim Deutschland-Cup, würde ich sagen, als bei der WM, oder?
Da bin ich auch bei so hätte ich es auch eingeschätzt.
So die reisenden Jungs, die haben eigentlich alle Nationalmannschaftstrikots an, in der Hauptsache.
Also die reisen jetzt immer aus. Beim Deutschland-Cup ist es immer, weil da kommen ja alle aus Deutschland zusammen, aber da haben viele immer ihr eigenes Club-Trikot.
Okay. Ja, vielleicht, weil man auch dann in Deutschland noch ein bisschen mehr Farbe bekennen möchte zu seiner eigenen Mannschaft. Das mag in dem Fall sogar stimmen. Gut, aber es ist ja noch ein bisschen hin, aber November wird dann der große DEB-Monat bei Magenta Sport, das kann man jetzt schon sagen. Genau. Freuen wir uns drauf. Lass uns weitermachen und darüber sprechen, was... Das
nächste Highlight ausreihen.
Das nächste Highlight.
Ja, eins jagt des anderen.
Über was wollen wir dann noch reden? Du meinst, bevor wir zum wirklichen Thema kommen, oder?
Nee, komm.
Nein, ich habe jetzt, also politisch war es schon genug angehaucht hier.
Ja, dann hast du ja Elternabend noch, also Trikot. Was hast du noch auf deiner Agenda?
Ich möchte gerne über die Spitze der Liga zunächst mal sprechen. Ich würde es von oben runter brechen. Mhm. Den Stab brechen über die Liga. Ja. Gibt es ein Wort zu sagen von euch zum ERC Red Bull München? Mir ist eingefallen, als ich dann dachte, okay, läuft nach wie vor sehr geschmeidig beim ERC. Austin Ortega. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel von München gesehen, aber dachte, war das nicht ein Spieler, wo wir uns noch gewundert haben, warum der da spielt? Müssen wir da irgendwie Abbitte leisten? Habe ich das richtig im Kopf oder ist da irgendeine falsche Erinnerung? Was bei mir durchaus mal passieren kann, dass die Festplatte nicht mehr arbeitet, weil langsam werde ich ja auch älter.
Also erstmal muss ich sagen, du bist ja eher der vom Detail vielleicht ins Größere geht. Ich bin der vom Überblick ins Detail geht.
Ja.
Von der Sichtweise. Jetzt bist du schon beim mit kleinsten Spieler der Liga verschwunden. Erstmal ganz kurz Überblick, was ich total interessant finde.
Hast du ein Problem mit Leuten, die 1,73 sind, oder?
Nein, hat damit gar nichts zu tun. Es war einfach nur, ich wollte damit nur die Detailtreue von dir unterstreichen.
Ich dachte, das wäre eine kleine Spitze, weil ich auch die 1,8 nicht habe.
Nein, das ist mir egal.
Arschloch.
Also, wenn man mal auf die Tabelle schaut, ist es schon sehr spannend. Du hast vorne deine drei Clubs, muss man sagen, vier Clubs vielleicht, mit Abstrichen fünf. Dann hast du ein großes Mittelmaß, 6 bis 11. Da ist nur ein Spiel dazwischen, nur 3 Punkte. Und dann hast du hinten drin ein paar Clubs, die einfach kämpfen. Und jetzt sind schon 15% der Saison vorbei. Es ist echt schon viel gelaufen. Jetzt sind wir Anfang Oktober. 15% der Saison ist schon vorbei. Und es ist schon so eine, ich würde sagen, Zweiklassengesellschaft, aber es ist eine Dreiklassengesellschaft, wenn man so drauf schaut. Da gibt es ein Mittelmaß, da wo es noch nicht ganz klar ist, die Konstanz nicht da. Wo die Konstanz definitiv da ist, ist bei Red Bull München. Und da ist es für mich die Offensive. Sie schießen die meisten Tore der Liga. Auch das ist was, wenn wir jetzt mal zurückgehen. Wir haben am Anfang der Saison gesagt gehabt, wo sind die meisten Spieler geholt worden für die Offensive. Es sind Offensivspieler. Das ist das System von Jackson und es funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Sie können auch, wenn es ein Highscoring-Game ist, einfach noch einen draufsetzen. Und ja, und jetzt komme ich zu Ortega, aber vorher zu Tiffes. Ich glaube, Tiffes hat noch einen größeren Impact, wie der mal kurz draußen war. Ja, hat man gesehen, wie die Geschwindigkeit fehlt. Er bringt so viel Geschwindigkeit hier rein, punktet brutal stark, 6 Spiele, hat er 3 Tore, 9 Punkte insgesamt. Das ist brutal. Bei Ortega, ja, das hätte ich ihm nicht zutraut. Ich hätte ihm nicht zutraut, dass er diesen Start hat, dass er 7 Tore schießt in diesen 9 Spielen. Auch die Art und Weise, wie er spielt, das ist für mich früher ein Spieler gewesen, ich sage es ganz offen, der eher auch mal fällt, wenn es sein muss. Das ist ein Spieler gewesen, wo ich mir gedacht gehabt habe, ich weiß nicht, ob er die Qualität für München wirklich hat in der Importposition, muss ich sagen. Und das hat er aber bis jetzt unterstrichen, weil er einen absoluten Torriecher hat und dementsprechend auch punktet. Ich bin trotzdem sehr auf die Konsequenz der Saison von ihm gespannt, also Konstanz könnte man auch sagen, ob er das wirklich so...
Die Konsequenz aus der Konstanz. Konstant.
Das ist ein anderes Wort, das wo ich anders benutze.
Ach so. Und der Rick benutzt es, wie er das will.
Ja, gut, dann muss das ich ja auch. Das ist
eine Konsequenz. Also
dann kann ich ja mein Fremdwörterbuch wegschmeißen, weil offensichtlich stimmen die Erklärungen
da drin. Du kannst was konstant machen, du kannst aber auch was konsequent machen.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied. Stellt man sich oft nicht, kleine Differenzierung der beiden Wörter. Und für mich ist das in der Konsequenz verfolgt. Dann folgt es dann von außen betrachtet, oberflächlich ist es Konstanz. Mhm.
Falls Sie jetzt verwirrt sein sollten, es gibt trotzdem weiterhin beide Wörter.
Ja, natürlich.
Die dürfen Sie weiterhin beide benutzen.
Ja, absolut, aber es ist nicht das Gleiche.
Das ist halt das Schöne, wenn man sich wirklich selber in seiner eigenen Welt so sicher ist und einfach das durchdrücken will, was man sagt und von sich so überzeugt ist.
Das nennt man das Pippi-Langstrumpf-Syndrom.
Ich war am Wochenende gerade auf einem Kommunikationsseminar.
Und da hast du es wieder gelernt, sowas?
Ja, da habe ich erstmal gelernt, dass man erstmal verstehen soll, bevor man verstanden werden will. Das wäre auch was, das, wo ich jetzt euch nahelege. Ja.
Genau, erstmal alles andere niederbügeln, um sich selber in den Vordergrund zu spielen.
Das da hat ich ja dann
funktioniert.
Da gutes Seminar. Ja. Da würde ich auch wieder dann nochmal zur Politik kommen. Da hat nämlich mal Christian Lindner, den ich zitieren möchte, gesagt, ja, du musst ja erstmal oben was reinbringen, damit es auch unten, also beim Mund, wieder rauskommen kann.
Mhm. Vereinfacht
gesagt. Gar nicht so falsch.
Vereinfacht gesagt für Menschen, für dich.
So, wir sind bei Ortega.
Gut.
Ja, wir sind bei Ortega, ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ich wollte dich damit nur anpieken, weil ich mich da so schwach daran erinnern kann, dass.
Und da muss ich sagen, hätte ich nicht so eingeschätzt. Hätte ich nicht so eingeschätzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ist
ja
okay.
Aber ich möchte trotzdem schauen, ob er so konsequent sein Spiel weiter verfolgen kann.
Ich nehme es einfach bei München so: Wiesenbilanz, 4 Siege, 2 Niederlagen. Mhm. Die haben ja große Wiesenspiele gemacht, obwohl es keine gab.
Ja.
Ja, es gab ja so Hauswiesen, ne?
Ja, genau.
So, und so, wie sagt man?
Wirtshauswiesen.
Wirtshauswiesen, genau, ja.
Aber die haben ja einen großen Aufschlag gemacht, immer vorm Stadion mit Kapellen, mit was weiß ich allem. Die haben ja die Wiesentradition fortgesetzt der Spiele. 4 Siege, 2 Niederlagen in den 6 Spielen.
Weil wir den ERC gerade angesprochen haben, Wolfsburg müssen wir natürlich auch nochmal einen Satz drüber verlieren, weiterhin. Auch konstant da oben, weil sie konsequent gut spielen.
Mhm. Oh, schau mal.
München geschlagen zum Beispiel. Ich habe mal geguckt, haben 4 Spiele mit nur einem Torunterschied gewonnen, 3-0. Also da ist so, weiß ich nicht, so eine, ist das ein Mentalitätsmonster, ist es Lack, auch nur einmal mehr als 2 Gegentore. Also
gegen
Mannheim, da haben sie mal eine Reise bekommen.
Abwehr sicher gut, gute Importspieler tatsächlich, finde ich, in Wolfsburg. Und dieser Ein-Tore-Unterschied, den nehmen wir später hinten raus mal, weil wir haben das auch schon mal zum Thema gemacht, meine ich in der Konferenz, Rick. Das ist immer eine Qualitätsfrage im Lauf einer Saison auch, ob du diese Spiele gewinnst oder verlierst.
Also ich sehe schon so, dass es eine Qualität ist, ob du mit einem Tor das Spiel halten kannst und es auch zu einem Sieg führst oder ob du regelmäßig dran bist und dann letztendlich es aber nicht schaffst. Mhm. Und das kann auch gefährlich sein. In der Gegenrichtung kann es sehr gefährlich sein. In der positiven Richtung ist es so, dass dir das natürlich brutal viel Selbstvertrauen geben kann, weil du immer Spiele gewinnst, die sehr, sehr knapp sind und damit kriegst du wieder ein Selbstvertrauen. Ja, egal was passiert, wir schaffen es irgendwie. Und genauso kann es aber in die Gegenrichtung, wenn du mit einem Tor Unterschied verlierst. Das ist gefährlich in der Mannschaft, weil auf der einen Seite bist du irgendwo zufrieden, weil du bist immer dran. Du bist immer dran und dann entsteht so ein Irrglaube. Ja, war ja nicht alles schlecht. Ganz ehrlich, es gibt keinen Punkt. Für nicht alles schlecht gibt es keinen Punkt. Es ist kein Ergebnis. Du hast
6-1-2, egal.
Ja. Du hast kein Ergebnis geliefert und genau, und jetzt komme ich da drauf, ob du 2-1 verlierst oder mal richtig eine auf den Arsch kriegst mit 0-6, kann so eine 0-6-Klatsche manchmal heilsamer sein, weil du dich danach zusammenreißt und alle sagen, was ein Scheiß. Ja, das ist Scheiße. So kann es nicht weitergehen. Und damit kann in der Mannschaft ein größerer Ruck manchmal entstehen, wenn es negativ läuft, als wenn du immer dran bist. Das kann sein, das muss aber nicht zwingend so sein. Bei Wolfsburg ist es für mich wirklich, also was ist das Stärkste bisher? Die haben die zweitwenigsten Gegentore in der Liga.
Beste Unterzahl.
Unterzahl nur einen Treffer bisher. Mhm. Also das ist wirklich überragend. In 9 Spielen nur einen Treffer in Unterzahl. Wahnsinnsquote. Und Strahlmeier, die Spiele, die ich mir anschaue, auch gestern dieses Spiel am Sonntag, der hält dann halt, wenn es drauf ankommt, hält er die Dinger.
Ja.
Und er ist sicher, er strahlt eine Ruhe hinten aus. Und das ist ein großer, großer Unterschied momentan.
Deshalb haben sie auch die beste Fangquote aktuell, ne? Weil da eben viel zusammenpasst dann.
Er hat in über 96,5% Fangquote momentan, Strahlmeier. Also das ist ein Wahnsinnswert.
Kannst ordentlich auf dem Grill legen am Abend, wenn du vom See heimkommst.
Und er hat lustig getanzt auf dem Eis, habe ich gesehen, irgendwie so ein Social-Video. Hat nochmal nach dem Sieg so einen kleinen
was ist
Move lustig, mit den Fans gemacht.
Was ist lustig tanzen für dich? Und was ist nicht lustig
tanzen? Mach mal vor.
Ich frage nur kurz, ich habe es nicht gesehen.
Das ist ein Podcast, das ist ein reiner Audio. Es kommt bald, die Videovariante, da mache ich es gerne dann mal vor. Aber
beschreib doch mal, was lustiges Tanzen für dich bedeutet.
Naja, mit dem, muss ich dir jetzt erzählen, mit dem Torhütergeraffel bist du jetzt ja auch nicht der mobilste von allen, ne?
Auf dem Eis. Also unmobil sind die Torhüter nicht.
Nein, jetzt nicht, aber
Gegenteil.
Der Torhütertanz ist ja mit der Schönste auf dem Eis.
So. Und das sah lustig aus, fand ich. Hat sich aufs Eis geschmissen.
Ich schaue es mir an.
Ja, schau es dir mal an.
In Libor Hudacek, Mann, hier.
Vermutlich.
Ah, Julius Hudacek ist der Torhüter. Der hat da immer, der hat da gerudert und was weiß ich, der hat. Irgendwie ist der mit Maskottchen geritten, auf dem Eis Schlitten gefahren.
Das war doch der Don Jackson, der auf dem Maskottchen geritten ist.
Das war was anderes, ja.
Aber schon sehr lange
schon, ja.
Das kann man sich aber mal anschauen. Wer das nicht weiß, es hat mal eine kurze Auseinandersetzung zwischen Maskottchen und Don Jackson. Vor vielen, vielen Jahren, American Hockey League, glaube ich, war das, gegeben. Und das kann man sich immer noch wunderschön bei YouTube anschauen.
We call it the classic.
Das ist wirklich lustig.
Alles, was mit Maskottchen zu tun hat, ist lustig. Aber wollen wir noch zwei Sätze verlieren über Adler oder über Mannheim, bevor wir auch einen Telefoncall machen müssten, glaube ich, zeitlich gesehen?
Ja.
We're under pressure here. We got a schedule.
Also Mannheim ist auch da relativ stringent, wie sie letztes Jahr gespielt haben. Da waren sie auch von den Gegentoren sehr, sehr gut. Wieder die wenigsten Gegentore momentan. Was so ein bisschen auffällt und was ich schön finde aus deutscher Sicht, Wohlgemut. Hat sich da super einbracht in die Mannschaft, ist momentan punktbester Spieler, ist immer noch jung, das darf man nie vergessen und kommt da wirklich in eine gestandene Mannschaft rein, hat momentan 7 Scorerpunkte, die meisten. Und Nigel Dorster, wo wir am Anfang gesagt haben, hey, der hat über Jahre hinweg die KHL mit dominiert, ist momentan so, auch wenn man ihm zuschaut, der ist noch nicht hundertprozentig bei seinem Spiel. Also mir geht es jetzt gar nicht um die Punkte, dass er in 8 Spielen nur ein Tor hat oder 3 Scorerpunkte, sondern so in Überzahl, wo er ist und die Positionen, die er ausfüllen soll, die Pässe, die man von ihm kennt, die Torgefahr, die er selber ausstrahlt, würde ich sagen, da ist er noch nicht hundertprozentig bei seinem System, bei seinem Spiel, noch nicht hundertprozentig ankommen in dieser Mannschaft. Aber ansonsten, jetzt kommen Spieler zurück von Mannheim, dieser Kader ist schon wahnsinnig stark, das kann man bloß immer wieder unterschreiben.
Unfassbar Ausfälle und trotzdem hast du einen Wahnsinnskader in jedem Spiel, den du da hinstellst, das ist schon nicht so verkehrt. Und neben Tim Wohlgemuth will ich da auch nochmal Nico Kremmer erwähnen, der auch wieder überragend spielt in der Saison tatsächlich.
Die Art und Weise ist bei dem halt so
schön. Genau, da geht es auch gar nicht um Punkte, der punktet in diesem Jahr auch, aber es geht bei dem wirklich nicht um Scorerpunkte.
Das ist richtig. Der bringt wirklich so viel Energie aufs Eis. Du kannst ihn brauchen. Er spielt so mannschaftsdienlich und hat aber mehr Zug zum Tor entwickelt, finde ich, weil er sich durch seine Spielweise Selbstvertrauen geholt hat, über das letzte Jahr hinweg, über die WM hinweg, jetzt wieder aufbaut und du siehst in seinem Spiel immer noch eine Entwicklung. Das ist nicht nur kämpferisch und von der Schnelligkeit her, sondern das eine bedingt das andere und dann kommt noch mehr draus. Also das ist schon schön zu sehen, wie sich der sein Selbstvertrauen weiter aufpumpt
hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass Nico Kremmer mal eine Phase hatte als Stürmer und das ist nicht einfach, da hat der 64 oder 65 Spiele lang kein Tor geschossen.
Ja, boah, stimmt.
Ja, das ist hart. Also vielleicht lag es auch daran, dass sie verloren haben, weil die ja nicht dabei waren, die Jungs. Aber Eisenschmidt zurück, ne? Das ist der ist.
Auch wieder zurück, ja. Ja, das zurück. Wechselt sich ja da immer ab. Raus, rein.
Seitdem weiterhin
viele Wochenende, Verletzte, glaub ich, aber die Jungs kommen auch zurück bei Mannheim, ja.
Aber Düsseldorf macht es natürlich nach wie vor gut mit einem Punkteschnitt von 2. Da kann man durchaus mitreden da oben in der Tabelle. Wo hast du gesagt, beginnt das Mittelfeld? Ab der 6 schon. Aber mit 6 wäre es dann noch drin.
Naja, bei 6, da hast du 13 Punkte aktuell, Stand heute. Und wenn du dann runtergehst bei 11, die sind bei 10, das ist Nürnberg momentan, das ist halt ein Spiel, 3 Punkte. Da kannst du relativ viel schnell hüpfen.
Okay, du meinst den Unterschied, klar.
So habe ich es einfach mal zusammengefasst.
Dann würde ich noch die 5 kurz mit reinnehmen, die Eisbären Berlin, weil da ist auch ein bisschen was Ulkiges passiert. Also ich weiß nicht, ob die es ulkig finden, wahrscheinlich finden sie es nervig. Auf der anderen Seite...
Verliert zu Hause, gewinnt auswärts.
Ja. In der Fremde ist schöner.
Ist aber auch sehr konsequent.
Ja, 5. Auswärtssieg in
Konstant,
Serie.
Konsequent.
Vereinsrekord sogar, habe ich gelesen.
Schau, wie schön hier die zwei Wörter jetzt auseinander.
Aber wir lernen von dir. Jede einzelne Sekunde, die wir mit dir verbringen, ist ein Learning.
Das ist ja auch die Qualität. Zu lernen.
Zu lernen.
Und sofort das Ganze dann auch ins Leben zu integrieren. Also wir adaptieren und sofort wird es rausgeblöckt in den Orbit.
Ja, das ist...
Also ich meine, Eisbären Berlin auf der...
Wird immer gut, aber...
Können wir zurückkommen zum Thema?
Ja, aber also bei den Eisbären, ich habe ein paar Spiele von denen wirklich gesehen. Alle Auswärtsspiele gewonnen, daheim alles verloren momentan. Ich könnte ihnen aber nicht den großen Vorwurf machen. Ich glaube bloß, dass sie in der Chancenauswertung bei den Auswärtsspielen stringenter sind. Diese 3-4%, die ihnen daheim fehlen, habe ich vom Gefühl, für mich ist das ein Gefühl, dass ihnen 3-4% fehlen, weil sie dieses Jahr vielleicht, ich stelle mal eine These auf, weil sie ihre Fans wieder zurück haben, weil sie Meister sind und weil sie meinen, daheim geht es vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht im Hinterkopf ganz leicht, so mit dem Meisterschaftsblues, mit den Fans wieder da in unserer Halle, wer soll uns denn was und so weiter, und eigentlich sind wir ja schon ganz gut, sind sie auch. Sie haben diese Chancen auch, aber ich glaube, dass die 3-4% an Konzentration, die da fehlen, genau aus diesem Grund, die Tore sind, die sie da nicht machen. Und wenn sie auswärts sind, hast du automatisch vielleicht eine kleine Anspannung mehr, weil du ja sagst, hör mal zu, auswärts, da müssen wir uns ein bisschen mehr fokussieren. Und hast du nur 3-4% mehr und dann gehen diese Dinger rein. Und das ist für mich, wenn ich die Spielweise anschaue, momentan der einzige Unterschied, weil die haben so viele Chancen, eigentlich, die könnten Spiele noch deutlich höher gewinnen.
Ja, wir müssen uns aber keine Gedanken, glaube ich, machen, dass die Eisbären kein Heimspiel in der Saison gewinnen. Das wird nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, wenn man das so anschaut, wir haben am Anfang gesprochen, so Meisterschaftsblues, ich glaube, wenn er zu spüren ist, dann ist er daheim zu spüren.
Ja, aber dafür kommen sie ganz gut durch tatsächlich.
Absolut.
Also ich krieg's vielleicht jetzt so ein leichtes Gefühl von, okay, jetzt müssen wir aber mal langsam. Ne? Und dann hast du auf jeden Fall, bevor du aufs Eis gehst, schon zu Hause so einen Gedanken, wird mal Zeit für unsere Fans. Und dann hast du auf jeden Fall ein, zwei negative Gedanken, die normalerweise nicht dabei sind vielleicht. Aber
ja.
Wie du schon sagst, wäre ein Unding, wenn das nicht bald passiert.
So, komm. Du hast vielleicht noch da bei Berlin, da muss man ein bisschen genauer drauf schauen, Kevin Clark ist noch nicht so auftaucht. Das haben wir es vorher von Nigel Dawes gehabt, wir haben den ja auch mal rausgestellt gehabt, so, das sind eigentlich große Köpfe bei den Neuzugängen. Der hat noch nicht so die Rolle gefunden, finde ich, wie er mal gehabt hat. Also, dass er wirklich so auffällig ist. Aber da gibt es einige Spieler, auch Urbas zum Beispiel, ist noch nicht in seiner Position. Oder auch LeBlanc in Augsburg ist noch nicht so, wie wir ihn zum Teil kennen. Also es gibt ein paar Spieler, die vielleicht noch nicht komplett ihre Rolle, und es sind ähnliche Spieler, so kleinere Urbas nicht jetzt, aber so Wirbelwindspieler, die technisch gut drauf sind und dann auch wirklich mal Spiel an sich ziehen können. Urbas kommt eher von einem anderen Spiel, von einem sehr überdachten Spiel, guter Schuss, Überzahl, Punkte und so weiter. Aber da sind noch ein paar Spieler, die vielleicht noch nicht so weit sind. Auch interessant, wie sich die weiterentwickeln.
Nur der Kollege Nöbels wieder. Solide am Start.
Ja, diese Reihe ist halt schon fett. Das muss man einfach sagen.
Ja.
Also ich meine, das meine ich, was Nöbels, Byron und Pföderl sich jedes Spiel für Chancen rausspielen, das ist unglaublich. Die könnten jedes Spiel theoretisch allein gewinnen durch ihre Torschancen, wenn sie es reinmachen.
So viel Bock auf Hockey, wie die haben.
Ja, das ist echt brutal. Und dann hast du natürlich noch so einen Matt White drin, der auch schon 6 Treffer hat, da wo es einfach passt. Der hat jetzt am Wochenende einen unter Latten reinlassen von draußen, von einem Winkel. Also das sind schon... Da ist schon Qualität da, keine Frage.
So, komm, Mittelfeld.
Das Mittelfeld.
Wer ist der Zehner, wer ist der Spielmacher im Mittelfeld?
Oder wollen wir jetzt kurz über den Sechsten sprechen und da den Anruf tätigen?
Gerne.
Weil dann können wir danach nochmal mehr ins Mittelfeld abdriften.
Müssen ja nicht alle durchgehen, aber...
Nein, ich wollte jetzt auch nicht über jeden sprechen, aber vor allem ein, zwei Mannschaften liegen mir noch auf dem Eishockey-Herzen. Ja. Bei denen es vielleicht nicht so gut läuft. Mhm. Aber das betrifft nicht die Mannschaft, über die wir jetzt sprechen wollen. Die Kölner Haie. Und wir callen mal durch beim Cheftrainer, bei Uwe Krupp.
Hatten ja am Sonntag frei.
K-R-U-P-P. Genau. Björn, jetzt muss ich aufpassen. Einen richtigen anrufen.
Genau.
Und jetzt Spannung. Klingelt gar nicht, Goldi. Hast wieder irgendwas nicht hochgeschaltet hier?
Ah.
Es dauert ein bisschen länger mit der Verbindung hier.
Hallo?
Uwe, grüß dich. Hier ist die Eishockey-Show. Rick, Sascha und Basti. Grüß dich.
Hallo, Sascha. Hallo, Basti.
Hi, Uwe.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Wir wollen mit dir ein bisschen quatschen über die Kölner Haie, logischerweise. Aber zunächst mal, Uwe, weil ihr ja ein bisschen Ruhepause hattet, wenn man so möchte. War eine kurze Abschaltzeit möglich oder wie vertreibst du dir dann so das Wochenende? Schaust du Eishockey rauf und runter oder ist so ein spielfreier Tag auch mal ein bisschen Freizeit drin?
Ja, das ist so eine Kombination, würde ich sagen. Ich glaube, für die Spieler ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die mal, wenn wir die Möglichkeit haben, denen einen Tag oder zwei freizugeben. Das ist selten während der Saison, dass wir die Möglichkeit nutzen. Und für mich, ja, du hast dann schon auch einen Tag oder so, aber gestern war ein Spiel und da haben dann wieder Mannschaften gespielt, gegen die wir als nächstes spielen und dann schaust du dir natürlich die Spieler an und du bleibst schon irgendwie noch ein bisschen dabei.
Ja, und wissen eigentlich, glaubst du mittlerweile mit all deiner Erfahrung, wissen die Spieler grundsätzlich jetzt nicht nur bei den Kölner Haien, sondern bei allen Teams, wo du bislang unterwegs warst, wissen die eigentlich, wie 24/7 so ein Eishockey-Trainer-Job eigentlich ist? Machen sich da manche eigentlich falsche Vorstellungen?
Du, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass die einiges mitbekommen. Die sehen also schon, ne, dass unser Auto vormittags da geparkt ist, bevor der erste da ist. Die sehen, dass unsere Autos immer noch da stehen, wenn wir fahren. Ich denke schon, dass im Laufe der Zeit, dass das auch einen Eindruck hinterlässt, dass sie verstehen, was wir machen und dass sie auch sehen, wie genau wir uns jetzt mit unseren Spielen beschäftigen, natürlich auch mit dem Gegner. Also die, ich glaube, wir kommen mittlerweile schon, also in meiner Generation, wir haben, glaube ich, nicht so viel Arbeit da oder gab nicht die vielen, diese ganzen, das Spektrum war nicht so groß, auf was du dich alles einlassen kannst als Trainer. Jetzt geht es ja eigentlich fast darum, dass du erkennst, welche Sachen für dich nützlich oder für deine Mannschaft nützlich sind von den ganzen Sachen, die dir zur Verfügung stehen. Und zu meiner Zeit, also als Spieler, war das vielleicht nochmal eine andere Sache. Also wir reden über VHS-Tape, linker VHS-Spieler zum rechten VHS-Spieler aufnehmen und so. Ne? Also wie gesagt, hat sich schon einiges geändert. Aber die kriege ich schon mit, dass wir da viel machen und ich glaube, die meisten Spieler schätzen das auch.
Ja, wir müssen ganz kurz jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas jüngerer Natur ganz kurz sagen. VHS, das gab es wirklich mal, genau wie Betamax sozusagen, ein Videosystem. Genau. Damals in der grauen Vorzeit. Alles klar. Schön, dass wir uns nochmal daran erinnert haben. Danke, Uwe.
Ja. Du, Uwe, es hat sich ja ein bisschen was geändert insgesamt von der letztjährigen Saison zu dieser Saison. Fans sind wieder da, alles ist ein bisschen anders, man hat ganz andere Möglichkeiten. Sag mal von deiner Warte, wie ist der Unterschied? Wie viel mehr Spaß macht es dieses Jahr im Vergleich zu letzten Jahr?
Ja, also das ist natürlich der Unterschied ist riesig. Also in dem Moment, wo du Fans in den Stadien hast, ob das nun auswärts ist oder zu Hause, die Atmosphäre ist halt so, wie wir sie gewöhnt sind und wie wir eigentlich unser ganzes Leben haben wir in dem Umfeld verbracht. Und die letzte Saison war in dem Sinne schon ja ein gewisser Schock. Irgendwie so eine Kopie von dem, was wir normalerweise machen, aber eher eine Schwarz-Weiß als Farbe. Ne? Und das ist also, das war, glaube ich, für uns alle eine Umgewöhnung, aber auch, ich glaube, was bei uns natürlich in Köln jetzt ein großer Faktor war, dass wie sehr uns diese Situation natürlich beeinträchtigt hat, in allen Belangen. Also jetzt nicht nur reden von wirtschaftlichen und von in allen Bereichen sind wir, hat uns das natürlich hier schon die Beine weggehauen. Also wie gesagt, wir können auch ganz klar sagen, dass also Eishockey in Köln in der Pandemie funktioniert nicht. Wer hätte auch dieses Jahr, wäre es nicht so weitergegangen, das kann man ganz sicher sagen.
Aber es geht ja zum Glück weiter und es geht in relativer normaler Art und Weise weiter. Uwe, sprich doch mal mit uns über den Saisonstart der Kölner Haie. Man konnte die Haie tatsächlich irgendwie schwer greifen. Also wir haben auch so eine kleine Saisonvorschau irgendwie gemacht und haben gesagt, die Haie kannst du irgendwie nicht packen. Was hat sich denn verändert von den Kölner Haien letztes Jahr? Von den Emotionen vielleicht, eben von der Art und Weise, wie man auch wieder Eishockey spielen kann, das Leben ein bisschen normalisiert hat, aber vielleicht auch in der Mannschaft.
Ja, das sind natürlich alles viele Kleinigkeiten, die natürlich zusammenkommen, die wir letztes Jahr alle nicht umsetzen konnten. Also wir hatten sicherlich ein paar Pläne. in dem Moment, wie ich nach Köln gekommen bin, gab es Gespräche und in der Saisonaufarbeitung gab es dann auch einen Plan für die nächste Saison. Das wäre dann die letzte gewesen. Und das war natürlich dann, ja, die Corona-Pandemie hat uns natürlich komplett ausgebremst. Und nicht nur gebremst, so wie das vielleicht bei allen Mannschaften der Fall war, aber bei uns war es ja tatsächlich so, dass wir unter ganz normalen Umständen hätten wir ja normalerweise den Laden abschließen müssen. Und dann wäre ja auch hier Eishockey, Profi-Eishockey in Köln, hätte dann auf einem, wenn es überhaupt nochmal stattgefunden hätte, auf einem anderen Level stattgefunden. Und dieses Ding geht natürlich dann runter. Also in der letzten Saison, dass wir bei uns in der Einkaufsstraße stehen und um Geld betteln und unsere Dauerkartenfans anbetteln und unsere Sponsoren hoffen, dass sie uns helfen, durch diese Zeit zu kommen. Das ist natürlich nach 3 Wochen Spielplan dann vorbei. In dem Moment bis die Kölner heil. Da läuft dann irgendein Video auf dem Videowürfel und wir sind dann natürlich auch eine große Organisation mit einem riesen Kasten mit allem drum und dran. Und ja, das war natürlich die letzte Saison für uns so ein bisschen kurz zusammengefasst. Also reines Überleben und auch natürlich keine der Pläne, die wir hatten, konnten umgesetzt werden. Und ja, wie gesagt, dieses Resultat war dann auch dementsprechend, na, ich würde sagen, eher schlecht als recht. Und dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, es gab ein Trainingslager, es gab andere Voraussetzungen, unter denen unsere Spieler hier spielen konnten, also die noch Bestandsverträge hatten, also auch die möglicherweise wir nach Köln geholt haben oder nach Köln holen wollten, dass die Jungs unter anderen Bedingungen hier auflaufen, etwas konkurrenzfähiger sind mit dem, was, ja, ich würde sagen, zu 90% in der Liga schon letztes Jahr gang und gäbe war. Das, wir sind also jetzt auf dem gleichen Level oder auf einem ähnlichen Level, immer noch nicht da, wo einige sind, aber ich würde sagen, wir haben zumindest einen kleinen Schritt machen können und das zeigt sich so natürlich dann, das spiegelt sich auch auf dem Eis hier wieder, dass du wieder ein etwas normaleres, emotionslos, sagst du, Produkt, eine etwas andere Mannschaft aufbauen kannst.
Uwe, was mich so ein bisschen interessiert, wenn ich auf den Kader schaue, und das würde mich interessieren, ob du sagst, ob das mit anderen Bedingungen zu tun hat oder mit Qualität zu tun hat. Ich gehe mal zurück in die Saison 2019-20. Ich weiß, du warst da nicht komplett da, aber da habt ihr Probleme gehabt mit Tore-Schießen. Ihr habt die zweitwenigsten Tore oder drittwenigsten Tore der Liga geschossen. Letztes Jahr wart ihr so im Mittelfeld. Aktuell ist es eine absolute Stärke von euch, dass ihr die Tore schießt. Was hat sich da geändert?
Du, ich bin da eher vorsichtig in der Analyse nach 7 oder 8 Spielen, weil das ist so eine Statistik, was du für eine Schusseffizienz hast. Ne? Ich glaube, wir liegen da ganz hoch oben in der Liga mit 12%, 13%. Und du weißt, dass ich in einer normalen Situation liegst du eher zwischen 9% und 11% oder 8% und 10%, je nachdem, wie es für dich läuft. Und ja, wir sind natürlich froh, wir brauchen die Tore, aber ich denke, dass in erster Linie das jetzt auch ein Resultat ist von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, und auch die Gegner gegen uns sich so präsentiert haben. Also ich bin nicht so bereit, das als nach 7 Spielen oder 8 Spielen, das als so eine absolute Stärke der Kölner Haie jetzt schon zu beschreiben.
Okay, was würdest du als Stärke beschreiben, wenn ich mal so drauf schaue? Poggi war letztes Jahr auch da, wenn ich ehrlich bin, hat mir ein bisschen die Konstanz gefehlt. Das sind die ersten 7 Spiele, sehe ich die definitiv. Maury Edwards, ein Spieler, der sehr viel Impact hat, letztes Jahr oft gefehlt. Jetzt ist er da, die ganzen Spiele. Sind das so die Unterschiede, die du ausmachst momentan?
Ich glaube, wir spielen etwas besser als Mannschaft. Wir hatten schon richtig gute Spieler in der Truppe. Aber uns hat die Bindeglieder gefehlt in der Mannschaft. Also, dass du nicht so ein großes Gefälle hattest in den verschiedenen Reihen, dass du ein bisschen mehr Ausgeglichenheit hast. Wenn du schaust, wie sich die Eiszeit verteilt im Moment über 4 Reihen, das ist, Ja, es ist sehr ausgeglichen. Also das ist viel ausgeglichener als jetzt, wenn du Mannheim schaust oder München. Ne? Das ist also, wir sind tatsächlich, wir müssen mit 4 Reihen spielen, wir müssen mit 4 Reihen arbeiten und wenn wir das können mit der Tiefe im Kader aufgrund von Verletzungen, wir trotzdem so auftreten können, dann sind wir auch in den Spielen. Also das, ich glaube, wir haben kein Spiel gespielt, wo ich sagen würde, wir waren dominant. Ich glaube eher, dass es alles immer auf das Messerschneide steht. Das geht darum, das macht der Justin macht einen Safe oder der Thomas macht einen Safe für uns und auf der anderen Seite rutscht einer rein oder ein Powerplay schießen wir eins. Also es ist eine ganz knappe Angelegenheit, aber ich glaube, es basiert auf einer gewissen Ausgeglichenheit in den Reihen und einer mannschaftlichen Geschlossenheit.
Diese mannschaftliche Geschlossenheit, Uwe, was ja in Köln ein paar Jahre zuvor vielleicht auch nicht so gang und gäbe war, junge Spieler einbauen. Da legst du mittlerweile sehr viel Wert tatsächlich drauf. Ihr bringt immer wieder jetzt neue junge Spieler rein. Muss ja nicht unbedingt mit der U23-Regel zu tun, aber wie wichtig ist dir das und wie sehr schaffst du es, die gleich in den kompletten Spielbetrieb mit zu integrieren? Weil du ja sagst, es ist wichtig, dass wir mit 4 Reihen auch gehen.
Ja, die gehören natürlich dazu. Da gibt es gewisse Auflagen natürlich, die wir haben. Wir haben diese U23-Regelung, das sind jetzt 3 Spieler in der Aufstellung. Aber man muss auch sagen, das ist diese U23-Jungs, die müssen dann auch einen Job machen. Also das heißt, du bist ja jetzt nicht nur in der Ausbildungssituation mit diesen U23-Spielern. Und ich glaube, gerade die letzte Saison haben die bei uns sehr viel Eiszeit bekommen. Ich glaube, mit der Ausnahme von Nürnberg haben wir die meisten Minuten von U23-Spielern gehabt in der Liga. Und das macht sich auch etwas dieses Jahr bezahlt. Also dieses Jahr, das eigentlich, ich würde mal sagen, das für mich jetzt eine Enttäuschung war, hat sich dann aber im Hinblick auf die Entwicklung der jungen Spieler, macht sich das dieses Jahr bemerkbar, dass du mit Schrobert, jetzt hat der Louis Oeffing letztes Jahr nicht bei uns gespielt, sondern die Saison in Bad Nauheim verbracht, aber trotzdem hat er ein Jahr noch gehabt und auch Klötzl macht einen guten Job, also Senhen setzt da an, wo er aufgehört hat, Ugbi Kehle nach wie vor in der U23 wegen Marcel Barinka, also du kannst ja bei uns da in jede Abteilung reingehen und die sind dann eine sehr junge Truppe in dem Bereich, die von der letzten Saison, so unangenehm das war für uns in vielen Bereichen, hat gerade die Kategorie davon profitiert und wie gesagt, und dieses Jahr hilft uns das dann auch wieder mit der Ausgeglichenheit und den 4 Reihen und dem allem, was ich vorhin schon angedeutet habe.
Uwe, das ist sehr tiefgreifend tatsächlich. Vielen Dank dafür. Lass uns mal auf die einfachen Sachen kommen. Wie viel Spaß macht es denn tatsächlich auch dir als Coach dieser Mannschaft in diesem Jahr dann wieder?
Ja, du schaust natürlich gerne in eine Mannschaft, du arbeitest gerne mit einer Mannschaft, wo du das Gefühl hast, die sind total engagiert. Also die sitzen nicht da und warten auf Instruktionen und machen das dann, so wie du ihnen das gesagt hast, sondern eher eine Mannschaft, die Fragen stellt, die engagiert ist, wo das Team jetzt nicht nur aus den Spielern besteht, sondern dass das Ganze eine Gruppe ist, mit dem Trainer gespannt zusammen, die gemeinsame Ziele hat und dann auch die Problematiken, die sich im Laufe der Zeit entwickeln, bei den Spielen natürlich, wo dann gemeinsam Lösungen gefunden werden und wo auch alle gehört werden. Und in dem Moment, glaube ich, wo du eine Gruppe hast, die da das Gefühl hat, ihre Stimmen werden gehört und wir arbeiten alle zusammen und versuchen in diesem Prozess uns weiterzuentwickeln als Team, dass da jeder seinen Beitrag leisten muss. In dem Moment hast du natürlich als Trainer dann auch Spaß. Und das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist dies Jahr der Mannschaft, wo wir bisher viel Freude dran haben. Immer noch alles sehr früh in der Saison. Wir wissen, wie so eine Mannschaft lebt und wie sich auch die Form der Mannschaft ist lebendig. Das geht nicht, das ist nicht einfach gut und bleibt gut, sondern das wird schlecht und dann, wenn du glaubst, es kann nicht schlechter werden, wird es nochmal schlechter, bevor es wieder besser wird. Also das ist eine sehr, sehr lebendige Sache mit der Mannschaft, aber das ist eine Truppe hier, die wirklich von Beginn an eine sehr gute Atmosphäre hatte, sehr gute Einstellung zum Arbeiten hat und bisher haben wir halt auch in den Spielen, wo wir nochmal ein Tor brauchten, dann das Tor geschossen. Aber grundsätzlich die Arbeitseinstellung war eigentlich immer das, was hängen bleibt, auch in der Arbeit als Trainer. Und die ist sehr gut dort.
Eine letzte ganz kurze Frage habe ich, weil wenn ich so drauf schaue, fällt mir einer auf, Mo Müller, nach dem Motto alter Hase, neue Tricks, jetzt punktet er dieses Jahr auch. Was hast du mit ihm gemacht? Ja, was ist da los?
Ja, der Punkt ist, ich glaube, Moritz ist so ein ganz interessanter Spieler. Wie gesagt, ich habe eine lange Historie mit dem bis zur, was weiß ich, U18, U20 Zeit. Und ich glaube, dass der heute an einem Punkt ist als Spieler, wo er sich genau kennt. Der weiß, wer er ist. Das ist auch ein Resultat von der Anerkennung in der Liga, Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, da auch Erfolg gehabt mit der Mannschaft in seiner Zeit als Kapitän. Und ich glaube, der Moritz ist halt ein gestandener Spieler. Und in einer Truppe wie wir, wo jetzt wir keine so richtigen, ich würde mal sagen, echten Stars haben, so wie es in anderen Mannschaften der Fall ist, ist der Moritz natürlich genau in seinem Element. Ne? Das ist genau das Umfeld, glaube ich, in dem er sich wohlfühlt, wo er die Unterstützung hat von 5, 6 Jungs, die die gleiche Einstellung haben. Er ist halt ein Arbeiter in erster Linie, würde ich sagen, ist er ein Profi, ein Arbeiter, der geht voran, er scheut sich nie, wenn es hart wird. Also ich rede davon, im Training zu arbeiten oder einfach schwierige Momente auch im Spiel oder in der Saison. Herr Moritz ist jemand, der da in den Momenten weiß, wie er als Kapitän handeln muss und hat da in dieser Truppe ja auch die Unterstützung, die er braucht. Und wie gesagt, und daran, ja, ich freue mich natürlich, dass er punktet. Und aber insgesamt, wir haben eine viel etwas tiefere Analyse als jetzt die typischen Punkte, Tore, Assists, Statistik, und der Moritz macht halt einen Riesenjob. Ne? Ist also wirklich ganz klar einer unserer Leistungsträger und wird seiner Rolle als Kapitän natürlich immer wieder gerecht. Da mal ganz abgesehen davon, wie er punktet. Und ich freue mich, dass das rundherum bei ihm dieses Jahr bisher eine recht gute, eine super Saison ist.
Uwe, dann sagen wir danke für deine Zeit und für die Analyse und für die interessanten Aussagen und Worte und ja, wünschen alles Gute, viel Spaß und genau, Spaß vor allem, wir haben es ja gerade angesprochen und ja. Mit Erfolg kommt Spaß, aber in jedem Fall die gute Laune nicht verlieren. Das ist ja im Rheinland auch wichtig, gehört dazu.
Ja, das ist ja,
so ist es. Genau. Genau, danke Uwe, beste Grüße nach Köln.
Danke Uwe, ciao.
Danke Jungs,
ciao.
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 So. Ja, das war Uwe Krupp mit der Analyse aus der Domstadt.
Ja, ganz schön viel dabei, ganz schön tiefgründig.
Ja, auch tief. Ja,
aber das ist ja Uwe Krupp. Das ist immer, finde ich, wenn man mit dem telefoniert, das sind immer, da kommen auch manchmal so Fakten um die Ecke, wo ich denke,
Uwe viel zu selten.
Stimmt. Nee, aber sind oft so Gedankengänge, die würde auch jetzt nicht jeder Trainer sofort äußern, finde ich immer. Und man merkt, dass der sich mit sehr, sehr viel beschäftigt, so rund um die Spieler, auch um die Personen. Auch so eine Geschichte jetzt wie mit Mo Müller, das ist interessant, weil ich glaube schon, da hat der ein oder andere, der sich im Eishockey auch auskennt, mal gesagt, das wird schwer für den Jungen, so ungefähr. Ne? Ist der schon überm Zenit oder wie man immer so schnell sagt, aber oft ist es ja dann auch eine Frage von Chemie in der Mannschaft, wie er schon gerade sagt, wie viel Leader möchtest du sein, wie viel willst du geben, kannst du geben, und es ist ja nicht immer gleich zu jedem Zeitpunkt in der Karriere, das ist auch klar. Wollen wir ein bisschen über den Rest der Liga sprechen? Also, was heißt der Rest? Aber Mannschaften, wo es vielleicht nicht wirklich gut läuft. Krefeld ist ein Thema nach der Trainerentlassung und jetzt nach dem neuen Coach mit Igor Sakakin, habe ich das so ungefähr eigentlich richtig ausgesprochen?
Muss man direkt fragen.
Genau, aber interessant, wir hatten es ja eigentlich schon, du hast es auch schon in unserem letzten Podcast gesagt, dass das vermutlich auch nur so eine Parksituation war für ihn, um dann auf den Trainerposten zu springen. Jetzt ist er da, was hat sich im Positiven verändert?
Na, erstmal haben sie in den 4 Spielen mit ihm 7 Punkte geholt, das muss man ganz klar sagen, aber eklatant ist es natürlich, wenn wir zurückerinnern, in den ersten 3 Spielen haben sie jeweils 6 Gegentreffer bekommen, hatten 18 Gegentreffer und da hat sich die Mannschaft komplett geändert. Also der hat eine Ausstrahlung, der hat eine Spielweise, die Mannschaft spielt komplett anders, die spielt viel, viel kompakter, viel geschlossener,
ganz andere Ausrichtung.
Ganz anders. Und damit geben sie sich eine Chance, in jedem Spiel, wo sie drin sind, auch wirklich zu punkten. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich habe ja gesagt, der hat ja gar keinen und der Move, das könnte ein Game Changer sein. Auf jeden Fall kurzfristig. Ich bin gespannt, wie es langfristig mit der Sprache ist, ob sie das alles hinkriegen. Aber das ist für mich ein Game Changer, dass der die Mannschaft jetzt führt und das sieht man auch schon im Punkt.
Plus, man hat im Moment mit Oleg Schilin echt einen Torhüter drin stehen.
Überragend.
Auch deshalb Gegentorschnitt halbiert in den Spielen jetzt. Also vielleicht insgesamt ein Punkt.
Ja, und spektakulär ist auch.
Am Sonntag war das Spiel in München, da haben sie gepunktet gegen München. Da hat er über 50 Torschüsse bekommen und hat überragende Saves gehabt. Ja. Also tatsächlich hat es natürlich jetzt auch was damit zu tun, dass der dementsprechend hält. Aber die Hintermannschaft spielt auch anders und gibt mehr Support. Also das muss man auch ganz klar sagen.
Okay. Haben wir das abgehakt?
Wo ich mir mehr so Gedanken mache momentan, ist bei Straubing und bei Schwenningen. Ja.
Straubing, lass uns da ganz kurz einen Satz, ich glaube 6 in a row jetzt verloren.
Ja, 6 in Folge. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Ich kann mich erinnern, Rick, erster Spieltag, wie die zu Hause gegen Mannheim gespielt haben, das war ein intensives, schnelles, überragendes Eishockeyspiel.
Gespielt haben, nach vorne. Das ist auch die Sache, nach vorne gespielt haben. Und jetzt haben sie die meisten Gegentore der Liga aktuell. 36 Gegentore in 9 Spielen. Da muss ich auch sagen, natürlich sind da unheimlich viele individuelle Fehler drin. Sie geben Konter ab, manchmal stimmt die Zuordnung nicht. Also es ist Klassiker. Du findest quasi bei den Gegentoren alle möglichen Fehler und dann kommt dazu, das Kahunen hat mich nicht so wirklich überzeugt. Also bei vielen Treffern ist er nicht der hundertprozentige Rückhalt und da weiß man nicht, wer hat das einen angesteckt, die Mannschaft ein Torhüter, da in die Richtung, wo kommt es her? Aber auf jeden Fall haben sie sich jetzt da mit den Gegentreffern was eingefangen. Das dauert erst wieder Zeit, bis du das drehst und bis es in die andere Richtung geht. War im letzten Spiel schon besser, bloß dann triffst du auf einmal vorne nicht mehr. Das ist halt dann auch das, was dazu kommt.
Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen seltsam. Ich meine, der Basti Vogel hat denen letztes Jahr komplett die Playoffs ermöglicht, weil da hat man ja auch schon auf der Importposition relativ daneben gegriffen, auf der Torhüterposition. Der hat denen die komplette Saison durchgespielt, der hat richtig gut gespielt und der hat von Anfang an eigentlich kaum Vertrauen bekommen und der Kahunen wird weiterhin immer vorgezogen. Finde ich ein bisschen erstaunlich tatsächlich.
Ja. Last but not least. Schwenningen, the Wild Wings.
Ja, da muss ich sagen, wir haben ja da mal gesprochen und haben am Anfang gesagt, okay, die schießen keine Tore. Dann habe ich gemeint, sie haben sich freigeschossen bei dem 8:3 gegen Nürnberg. Mhm. Ja, ich weiß nicht, jetzt haben sie wieder 2 Niederlagen in Serie. Sie haben von den 20 Treffern, die sie insgesamt erzielt haben, das sind die 2 wenigsten, da haben sie fast die Hälfte, 9 Powerplay-Treffer, also fast die Hälfte der Tore schießen sie nur in Überzahl. Die Überzahl- und Unterzahlstatistik ist immer noch sehr gut. Aber trotzdem, bei 5 gegen 5 passiert letztendlich zu wenig. Und wenn man da mal hinschaut, Lund und Burström, das sind 2 Neueinkäufe gewesen. Da hat man sich viel, auch offensiv, glaube ich, bei 5 gegen 5 erwartet. Lund noch kein Treffer bisher, Burström nur einen, auch nur einen Scorerpunkt. Also da fehlt bei 5 gegen 5, fehlt bei mir noch ein bisschen die Durchschlagskraft in meinen Augen, obwohl sie die Chance haben, schon jetzt in den letzten Spielen eigentlich auch hätten gewinnen können.
Ich hoffe tatsächlich in Schwenningen, dass man da trotzdem nicht in Panik verfällt jetzt, weil ich glaube, die sind insgesamt gut aufgestellt. Sei es vom Sportlichen, sei es vom Coaching, sei es auch von der Mannschaft. Ich hoffe, dass man da ein bisschen geduldig ist.
Wir haben 2 sehr interessante Spiele, Freitag, Sonntag. Kann man übrigens bei uns wieder schauen in der Konferenz. Ja. Sehr interessante Spiele. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass man da schon hektisch wird.
Ja. Insgesamt so ein paar coole Matchups. Ich habe hier nochmal 10. Oktober ist unter anderem im Straubing gegen Krefeld auch dann ein interessantes Spiel. Ja. Dass das noch nicht aufgetaucht ist, gerade in unserer Analyse. Weil ich musste parallel nämlich hier gerade schon checken, wann meine Bahn fährt.
Natürlich.
Ich muss dringend los, Leute.
Ja, wir können auch zumachen,
selbst. Panik, weil du von Panik sprachst.
Dann machen wir
den Panik-Button drücken.
Drück. Donnerstag geht's weiter.
Jawohl.
Ganz kurz für euch. Donnerstag geht's weiter. First Row Live Nürnberg gegen Berlin und dann ab 19 Uhr Freitag Konferenz oder Einzelspiele, wie ihr Lust habt. Passiert viel, Sonntag voller Tag Eishockey.
Wie immer.
Wir freuen uns, wenn ihr reinschaut.
Ganz genau, so sieht's aus.
Und wenn ihr hier reinhört. Danke. Macht's gut. Wir hören und sehen uns in 2 Wochen.
In 2 Wochen. So ist es.
Tschüss.
Bis bald.
Alle Spiele der Penny DL nur bei Magenta Sport.